So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gürz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer mittlerweile dritten Podcast-Staffel.
Es geht wieder los.
So tickt Deutschland. Wie ist das Verhalten der Bundesbürger? Welche Träume, Wünsche, Ängste, Sorgen haben sie? Was treibt sie um? Das wollen wir in dieser Staffel besprechen.
Und natürlich aber auch immer eine Prognose für die Zukunft geben. Denn es bleibt natürlich dabei, auch wenn der Titel sich leicht geändert hat, also So tickt Deutschland, aber es bleibt der Zukunftspodcast. Insofern haben wir das Motto der Stiftung weiterhin ganz klar im Fokus. Die Welt im Wandel, der Mensch im Mittelpunkt. Wir kombinieren jetzt eben beides und wollen euch jetzt auch immer wöchentlich ein bisschen Brainfood mitgeben. Über was diskutieren wir hier gerade in der Stiftung? Was untersuchen wir? Das Ganze ja auch immer begleitend zu unserem Chart der Woche.
Richtig, genau. Dort wird immer eine Repräsentativbefragung mit Daten, Zahlen, Fakten auf unserer Website dargestellt. Und ja, hier in unserem Podcast blicken wir ein bisschen über den Tellerrand hinaus.
Genau. Die Ergebnisse findet ihr natürlich auch in den Shownotes von diesem Podcast. Ihr könnt den Chart der Woche aber auch kostenlos bei uns auf der Seite einfach abonnieren. Dann habt ihr ihn jede Woche im Postfach oder ihr schaut einfach hin und wieder rein. Fangen wir an mit unserem ersten Thema.
Richtig, genau. Worum geht es heute? Es geht um die Einflussnahme von Medien auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Wir haben die Deutschen gefragt, ob sie der Meinung sind, dass Medien Kinder mehr beeinflussen werden zukünftig, als das die Schule oder die Eltern können.
Ja, also an sich erstmal ein Thema, was, glaube ich, viele bewegt halt auch in Deutschland. Also es sind jetzt ja nicht nur die Eltern unter euch, sondern auch die Heranwachsenden, auch die Großeltern, Tanten, Onkels. Es ist ja etwas, was schon großen Einfluss hat, die digitale Welt. Und wenn wir die Bürger eben repräsentativ fragen, dann sind es mittlerweile 3/4, die davon ausgehen, dass der Einfluss von Medien in Zukunft größer sein wird als der Einfluss der eigenen Eltern und der Schule. Also schon enorm, ja. Auch im Zeitvergleich.
Ja, genau, denn vor 30 Jahren war es ungefähr jeder Vierte, der dieser Aussage zugestimmt hat. Vor 20 Jahren war es dann jeder Dritte, aber mittlerweile ist es tatsächlich, sind es 3 von 4 Bundesbürgern. Und je älter man ist, desto mehr stimmt man dieser Aussage auch zu.
Das stimmt, das kommt dazu. Schauen wir uns an, warum ist das eigentlich so? Also was ist der Grund dafür, dass doch diese Sorge der Bevölkerung relativ groß ist? Darf man als erstes natürlich nicht vergessen, wir leben in einer digitalen Welt. Es ist alles digital. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ohne Smartphone wäre schon nicht ganz einfach, oder?
Das Smartphone ist mehr oder weniger ein Computer geworden. Also es gibt kaum einen Bereich in meinem Leben, den es nicht als App auf meinem Telefon gibt. Hobbys, Banking, E-Mails, Telefonieren, Fotos.
Kontakt mit anderen.
Uhr. Kalender, Notizbuch. Also es gibt wirklich kaum etwas, was ich nicht über mein Smartphone regel. Und was halt auch eine enorme Erleichterung ist. Also ich finde, man darf auch Medien nicht immer so verteufeln, sondern wir haben das alles, weil es unser Leben so viel leichter macht, weil es mir viel mehr Freizeit gibt.
Ja, also das denke ich auch, ist erstmal was ganz Wesentliches und die Medien haben natürlich einen Einfluss auf unser Leben und entsprechend eben auch einen Einfluss auf das Leben unseres Nachwuchses. Und die spannende Frage ist jetzt natürlich immer dabei, wie kriegen wir damit eine richtige Balance hin? Also natürlich gibt es auch viele Herausforderungen, also nimm das Beispiel Social Media.
Cybermobbing, klar, Abhängigkeit von Likes, falsche Darstellung, die einem vielleicht irgendwann hinterherhängt, viele Probleme, die damit natürlich auch einhergehen.
Ja, oder klar, oder auch alles, was an Videospiele und sowas angeht, ist ja auch immer die Frage, was sind es für Videospiele, was wird dort gespielt, wie lange wird es gespielt, was sind die Inhalte, also es sind natürlich schon viele Herausforderungen. Das ist sicherlich etwas, was wir auf der einen Seite berücksichtigen müssen, aber wir wollen in unserem Podcast jetzt ja auch nicht immer nur euch Daten, Fakten dazu liefern, was alles herausfordernd ist, sondern wir haben uns ja auch ein bisschen als Ziel gesetzt, vielleicht den einen oder anderen neuen Gedanken mit reinzubringen und
Lösungsansätze für die Zukunft zu liefern.
Das stimmt. Insofern machen wir das doch an diesem Thema. Versuchen wir es einfach mal. Lösungsansätze welche Bereiche können da in Frage kommen?
Genau, also wenn es um die Einflussnahme auf Kinder geht durch Medien, ich finde, fangen wir mal bei der Politik an. Also warum gibt es denn überhaupt vielleicht keine Reglementierung, die einfach wirklich gefährdende Inhalte verbieten?
Das stimmt. Also das ist sicherlich etwas, wenn man sich das heute anschaut, egal was sozusagen Kinder, Jugendliche sich anschauen wollen, grundsätzlich ist es natürlich sehr einfach, einen Zugang dazu zu finden. Bei der einen oder anderen Seite mag es vielleicht sein, dass dann dort steht, du musst 16 sein oder du musst 18 sein, wenn du das nicht bist, klicke bitte hier. Das sind wir realistisch. Also jeder klickt dann ja darauf, dass er schon 18 ist und kann dann eben auf die Inhalte zugreifen. Das ist sicherlich etwas, was man überdenken muss. Ist ja man dann auch ein bisschen so aus Amerika, vielleicht das ein oder andere, was passiert dort. Da gibt es ja einige Staaten, die da mittlerweile deutlich stärker in Vorleistung gehen, wo du dich jedes Mal identifizieren musst, wenn du auf bestimmte Seiten eben zugreifen willst. Und sei es jetzt irgendwelche Gewaltdinge, sei es aber auch irgendwelche Spiele, sei es irgendwelche Social-Media-Angebote, irgendwelche...
Also die werden dann einfach, grundsätzlich ist es nicht möglich, diese Seite zu betreiben. Wie wird das kontrolliert?
Genau, über die Identifikation. Du musst dich sozusagen mit deiner Nummer, ob es jetzt irgendwie deine Ausweisnummer ist, deine Social-Security-Nummer, ganz gleich, musst du dich identifizieren. Und das wird eben gegengecheckt, natürlich sehr zeitnah, fast gleichzeitig, dass du eben klar ist, okay, du bist die Person, die über 18 ist und kannst nutzen. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, klar, das Kind kann sich jetzt auch den Ausweis von Mama oder Papa besorgen.
Gut, aber da muss
das
man
ist eine Hemmschwelle.
Ja, absolut.
Na, also insofern, das ist sicherlich etwas, worüber man nachdenken kann, dass die Politik bestimmte Rahmenbedingungen auch durchsetzt. Natürlich immer, der Datenschutz ist zu Recht ein sehr, sehr hohes Gut in Deutschland, in Europa. Das muss immer berücksichtigt werden. Aber ich denke, die Rahmenbedingungen der Politik müssen dort etwas restriktiver sein, um einfach es Kindern, Jugendlichen, aber auch Eltern zu erleichtern.
Ja.
Was wäre ein zweiter Bereich?
Ja, ein zweiter Bereich sind die Medien selbst.
Das stimmt natürlich, ja. Also ich denke, da ist es, ich will jetzt nicht von Eigenverantwortung sprechen, aber letztendlich schaufeln sich die Medien natürlich dann sonst auch ein Stück weit ihr eigenes Grab. Und wenn die Sachen gerade in Richtung Fake News irgendwie offensichtlicher werden, dann ist es ja nicht mehr attraktiv, solche Dinge sich anzuschauen. Also insofern appelliere ich da, oder können wir, glaube ich, auch an die Medienschaffenden appellieren, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ein Stück weit gerecht zu werden. Es wird immer schwarze Schafe geben, die werden auch immer attraktiv sein. Aber das Gros der Medienschaffenden kann da, glaube ich, auch ein Stück weit was für tun, dass wir dort einfach mehr gute Inhalte drin haben. Fake News, hast du angesprochen, ist wirklich ein gutes Beispiel dafür.
Ja, und Medien sind ja auch jetzt nicht nur die Nachrichtenschaffenden, sondern eben grundsätzlich, also vielleicht auch Anbieter von Apps, von Serien, die Kinder schauen können. Denn tatsächlich, es gibt auch eine Studie, die analysiert hat, dass auch schon Serienschaffende, also oder Filmemacher, die so konzipieren, dass einfach kleine Kinder davon abhängig werden und dass einfach die Sucht da schon so groß wird, dass sie halt einfach immer daran denken, ich muss jetzt aber was gucken und dann natürlich das Drama zu Hause vorprogrammiert ist, dass da halt einfach das Niveau halt auch verbessert wird.
Ja, also ich glaube, das ist was Gutes, also die Medienschaffenden in jedem Fall. Dritter Bereich denke ich natürlich aber auch an Schule und Pädagogen, die da auch...
Also meinst du da jetzt so die Medienkompetenz, dass die da geschult werden soll in der Schule?
Ja, also das glaube ich schon, dass einerseits Lehrer, Lehrerinnen da in der Pflicht sind. Andererseits sage ich natürlich auch, wir haben zum Glück keine Erziehungsanstalten mehr in Deutschland, sondern Bildungsanstalten. Aber vielleicht müsste man doch einfach mal ein bisschen kreativer rangehen.
Absolut, ja, weil... Also vielleicht Wissensvermittlung ist ja einfach nicht mehr so das Allerwichtigste heutzutage durch die Medien. Vielleicht sollte man dann, was wir ja schon oft diskutiert haben, ein bisschen mehr in die charakterbildenden Fächer gehen. Also dass jemand, ja ich sag jetzt mal, gestärkter ist, um mit Medien und den ganzen negativen Konsequenzen, die da irgendwie passieren können, umgehen zu können. Also wenn man, sagen wir mal, so ein starkes Selbstwertgefühl hat, dann ist man nicht so abhängig von Likes auf Social Media.
Ja, ist ein wichtiger
Punkt. Wenn
man
ein gutes Selbstbewusstsein hat, dann kann man vielleicht auch Cybermobbing schneller anzeigen. Vielleicht sollten solche Dinge in der Schule irgendwie mehr vermittelt werden.
Genau, das heißt natürlich auch wirklich, dass unser Bildungssystem ein Stück weit sich weiterentwickeln muss, dass die Ausbildung von Pädagogen darauf stärker Rücksicht nehmen muss. Also das kann man jetzt natürlich auch nicht mal eben von dem Lehrkörper seit 20 Jahren irgendwie Mathe oder Chemie oder Bio oder irgendwie was vermittelt.
Und der es auch selber nie gelernt hat.
Das stimmt. Also das ist ja auch eine Grundherausforderung, das darf man nie vergessen, dass wir als Erwachsene ja nicht wirklich Medienkompetenz in dem Sinne erlernt haben, sondern wir müssen es jetzt halt im Erwachsenenalter.
Oh ja, das ist auch ganz wichtig. Ne? Deswegen gehen ja auch so, sind ja viele Eltern auch ein schlechtes Vorbild.
Das stimmt, ja. Ja, womit wir da schon fast bei der vierten Gruppe wären, die einen Einfluss üben sollten, müssten, könnten, die Eltern selber. Also ich weiß nicht, wie macht ihr das zu Hause? Ich meine, ihr habt zwei Kinder.
Richtig, die sind natürlich jetzt noch sehr klein. Also die Einjährige darf überhaupt gar nichts konsumieren, da gibt es keine Medien. Und wenn die Vierjährige etwas schaut, dann nur, wenn die Kleine nicht da ist. Oder sie muss in dem Moment den Raum verlassen, ich gehe dann raus mit ihr oder so. Ich finde, dazu schon ganz klar die Aufgabe von uns Eltern, zu schauen, was das kleine Gehirn, also ich finde, man kann das Ganze ja auch mal wirklich biologisch, wissenschaftlich betrachten. Kinder sind, haben ja einfach nicht den gleichen Gehirnaufbau wie wir Erwachsenen und auch Jugendliche noch nicht. Sie sind halt einfach viel anfälliger für Sucht, irgendwie Dopamin und so weiter, was da ausgeschüttet wird, wenn man halt ein Like bekommt, wenn man so ein Shooting-Spiel macht. Und eben auch bei den ganz Kleinen, wenn die halt irgendwelche Serien gucken, die können, das Gehirn kann das nicht verarbeiten. Und deswegen gibt es da ja auch viele Empfehlungen, kleine Kinder gar nichts schauen zu lassen. Ich finde aber bei den Älteren ist es halt eben wichtig, die richtigen Inhalte auszuwählen. Und da gibt es absolut tolle, bildende Serien, die ich vollkommen okay finde, dass das eine Vierjährige, eine Dreijährige auch schon sich anschaut.
Ja, also ich glaube, hast du ganz viele wichtige Punkte. Also Fernsehen ist natürlich auch einfach eine große Chance, weil man die Inhalte ja viel einfacher kontrollieren kann. Und Fernsehen ist ja auch furchtbar attraktiv. Also das sollte immer ein Ansatz sein. Wenn es natürlich dann irgendwann in Richtung Online geht, dann sind die Diskussionen ja immer
Gott
groß.
Gott sei Dank, da bin ich noch nicht. Wie machst du das denn mit den Teenagern?
Das stimmt. Ja, also bei uns war schon in der Grundschule war natürlich immer dieses Thema, ich bin die Einzige oder ich bin der Einzige bei meinem Sohn, der irgendwie noch kein Smartphone haben darf und alle anderen schon. Das hat nie der Wahrheit entsprochen. Das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich was Typisches, was Kinder immer sagen. Mhm. Aber es ist natürlich dann auch die Aufgabe einerseits mit anderen Eltern abzustimmen, was zum Beispiel gemacht werden darf, wenn Freunde zu Besuch sind. Also wir hatten immer die relativ klare Regel, wenn jemand von Freunden, Freundinnen da ist, Smartphones werden dann halt eben nicht genutzt bis zum gewissen Alter. Also jetzt klar, jetzt der Große ist jetzt irgendwie erwachsen, der kann natürlich das selbst entscheiden. Aber dass wir da einfach gesagt haben, jetzt ist die Freundin da, jetzt ist der Freund da, jetzt macht ihr was anderes. Also da haben wir ein bisschen Einfluss drauf genommen sicherlich. Und dann, es ist die der Mühe wert, glaube ich, gewesen, sich dann die Zeit zu nehmen, um die Kinder zu beraten, zu begleiten.
Habt ihr Inhalte verboten oder ausgewählt?
Ja, also wir haben natürlich schon einerseits so Filter und sowas versucht. Mhm. Das hat mal besser geklappt, mal schlechter geklappt, also das war es dann nicht. Sondern wir haben uns dann halt wirklich hingesetzt und versucht zu sagen, okay, was sind verlässliche Seiten, wo kannst du dir irgendwie Informationen anschauen, wenn es jetzt irgendwie um Sachen für die Schule geht oder was dich irgendwie interessiert, wo kannst du was nachgucken, was solltest du vielleicht auch nicht machen. Haben natürlich dann auch immer versucht bei Social Media, ist ja glaube ich eine große Gefahr auch immer da, dass es eine einseitige Richtung ist, was du irgendwie einmal magst, das kriegst du immer wieder vorgeschlagen und da haben wir halt einfach gesagt, okay, mach dir immer die Mühe und betrachte es jedes Thema von beiden Seiten und gib dann einfach als Suchbegriff sozusagen das Gegenteil ein. Was sind Argumente dafür oder was sind Argumente dagegen bei irgendeinem Thema, dass du auch immer selber dann für dich entscheiden kannst, wie willst du dir deine Meinung bilden.
Das ist schon auch anstrengend dann, ne?
Und wahnsinnig zeitintensiv. Ja. Also, aber das ist eben, glaube ich, auch so meine erste Empfehlung einfach. Das ist alles zeitlich anspruchsvoll, anstrengend, aber es ist es ja letztendlich wert. Und natürlich auch das Vorleben. Also ich glaube, das Vorleben ist auch was Entscheidendes. Wir haben es vorhin kurz schon gehabt, ja.
Aber es ist ja einfach auch, also du musst ja deine Kinder schützen. Ich finde, wenn man das mal mit einem Spielplatz vergleicht, da entscheidet man ja auch ganz klar, ist das Kind alt genug, um auf dieses hohe Klettergerüst zu gehen oder nicht? Oder mit anderen Sachen, ne? Da darf es dieses Spielgerät haben oder nicht? Und das sollte man halt eben bei den Social Media oder anderen Medien, Apps, Tablet-Nutzung und so weiter, Spielekonsole eben genauso machen.
Ja, da stimme ich dir zu. Wir wollen ja nicht mehr so lange machen, insofern vielleicht noch ganz kurz ein Fazit. Also vergesst nicht, Medien waren immer schon ein großes Thema. Also ich weiß, bei mir war immer der Vorwurf, du kriegst quadratische Augen, weil ich Fernsehen geguckt habe und ich bin aufgewachsen in einer Zeit. Drei Programme, Sendeschluss um Mitternacht, Nationalhymne, Testbild bis zum nächsten Morgen.
Ja, und ich erinnere mich, Ich habe mal gelesen, dass als der Buchdruck eingeführt wurde, haben die Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ab jetzt werden die Menschen nicht mehr miteinander sprechen. Sie werden alle nur noch lesen.
Keiner wird mehr was auswendig lernen können. Also ja. Es hat sich natürlich auch nicht so bewahrheitet. Also insofern, natürlich gab es immer große Sorgen. Die Sorgen sind sicherlich da, die Herausforderungen sind groß, aber wir müssen natürlich auch die Antworten dafür finden.
Die Chancen sind meistens größer.
Das stimmt, ja. Und wir sind gefordert als Gesellschaft, als Eltern, als Tanten, als Onkels, als Großeltern, ganz gleich. Kein anderer macht es für uns, aber wir sind dafür verantwortlich, uns die Mühe auf uns zu nehmen und die Kindesentwicklung weiterhin zu beeinflussen.
Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wir wünschen euch bis dahin alles Gute.
Genau, macht's gut. Ciao. Tschüss.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.